So Leute, eine neue Bibellehre. Haben wir wieder was vorbereitet, das ist Premiere. Haben wir bei uns noch nicht einmal gepredigt. Das ist aber ein zentraler Punkt in der christlichen Lehre. Es geht um Vergebung, Versöhnung und dann auch Folge dessen Vertrauen. Das ist einmal ganz was anderes, wie ihr meistens von mir hört. Aber gehört dazu, wenn wir mehr von Jesus haben wollen. Wenn wir mehr den Himmel erleben wollen, ist das ein zentraler Punkt. Jesus hat ja nicht mehr die 10 Gebote hochgehalten und das Gesetz des Mose, sondern er hat nur noch ein Gebot gepredigt und das ist das Gebot, dass wir einander lieben sollen. Und zum Lieben gehört natürlich auch das Vergeben, das bedingungslos Vergeben, so wie er es auch getan hat. Es ist ja einfacher geworden für die Christen im Vergleich zu den Juden im Zeitalter des Gesetzes. Die haben ja die 10 Gebote und ich glaube 613 Vorschriften aus dem Gesetz gehabt, die sie einhalten hätten sollen. Haben sie nie geschafft, waren letztendlich immer unter Verdammnis und unter dem Problem. Und Jesus hat das ganze Ding durch seine neue Lehre und dann auch den neuen Bund viel, viel einfacher gestaltet. Und das heißt ja auch, wer liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und es passt ja nicht zusammen, jemanden zu lieben und ihm dann nicht zu vergeben. Also gehört es unweigerlich zusammen. Und das Schöne daran ist, er hat ja nicht das Gebot der Liebe gegeben, du musst aber lieben, auch wenn es dir nicht passt, sondern er hat gleich dazu unsere Herzen verändert und durch den Heiligen Geist seine Liebe in unsere Herzen gegossen, damit wir auch lieben können. Also nicht mehr wie im Alten Testament ein Gebot gegeben und schaut einmal, wie es zurechtkommt damit. Schaffen tut es ja sowieso nicht. Sondern er hat das Gebot gegeben und gleichzeitig auch den Treibstoff dafür, dass wir es auch erledigen können, dass wir es auch machen können. Also müssen wir nicht lieben, sondern wir dürfen und wir können einander lieben. Und das ist ein Riesenunterschied. Viele religiöse Leute kennen das Gebot zu lieben und sie bemühen sich zu lieben und sie stoßen immer ganz schnell an ihre Grenzen. Wenn der andere nicht ganz so ist, wie sie sich das vorstellen, dann kommt ganz schnell wieder die Wut und der Zorn und die Enttäuschung und der Ärger und Herr, lass Feuer vom Himmel fallen oder sonst irgendwas, anstatt dass sie vergeben würden. Und da habe ich jetzt einmal ein paar Bibelstellen, die das ganze Ding belegen, aber mal aufbauen können. Das ist erst einmal Römerbrief 13, 8 und 10. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Macht es das nicht wieder einfach? Eigentlich? 10 Gebote waren ja an sich nicht viel. Die 613 war schon eine ganze Menge. Und Jesus reduziert auf eine Aussage. Einfach bloß zu lieben. Wenn du das tust, hast du das ganze Gesetz erledigt. Das heißt, erfüllt, dann passt es. Und wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du auch sogar fähig zu lieben. Die nächste Bibelstelle, die steckt in diesem berühmten Vaterunser drin. Lese ich jetzt auch mal vor aus dem Matthäus Kapitel 6, ab Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Markus 11, 25 ist auch noch so eine Schriftstelle, die in dasselbe Horn bläst. Da sagte Jesus, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, eure Übertretungen vergebe. So, diese Verse jetzt, diese zwei, also im Vaterunser und der nachfolgende und dem Gebet, vermittelt uns aber jetzt, dass Gott uns nur vergibt, wenn wir auch vergeben. Da muss man das einmal ein bisschen anschauen, ob das heute in unserem Fall noch so zutrifft. Wir müssen ja sehen, als Jesus das gelehrt hat, war ja der neue Bund noch nicht ganz in Kraft. Es ging schon in die Richtung und diese Verse vermitteln uns, Gott vergibt nur, wenn du auch vergibst. Also aber diese Lehre war an die Juden und sie war wirklich noch in der Zeit des alten Bundes, des Gesetzes. Jesus war ja noch nicht geopfert und der neue Bund war noch nicht in Kraft. Und das macht noch einen Unterschied. Trotzdem war diese Botschaft für die Juden ganz was Neues. Das war eine Revolution eigentlich. Unter Mose-Gesetz kannten die ja ganz was anderes. Und da lese ich auch noch mal aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 38 und dann ab 43, was die im alten Bund gehört haben. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr wie die Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und das war eine Hammerbotschaft für die Leute damals. Die haben so gelernt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn uns jemand angreift, greifen wir auch zu den Waffen und schlagen zurück. Rache. Und wenn du das Alte Testament einmal liest, wie es die ganzen Kriege, die es da gegeben hat, wie es dazugegangen ist, und was für ein Gemetzel das war, dann siehst du das, schlagst du mir Auge aus, haue ich dir auch eins aus. Und das hat Jesus hier gesagt, jetzt nicht mehr so. Jetzt sagt er, vergeben, für die beten, für die Feinde. Sie segnen. Und das war für die Leute damals im Alten Testament sehr schwer. Ich würde fast sagen, unmöglich zu erfüllen. Weil ein ganz anderer Geist noch in ihnen war. Gott sei Dank ist jetzt in unserer Zeit ein neuer Bund in Kraft. Und der ist ja bekanntlich besser als der alte, wenn du Hebräer 8, 6 liest. Der neue Bund ist ein besserer Bund. Und für uns schaut es jetzt so aus, dass Gott in Vorleistung gegangen ist und hat durch Jesu Opfer uns bereits vergeben. Also jetzt ist nicht mehr, ich vergib dir nur, wenn du auch vergibst, so wie es Jesus dann noch gelehrt hat. Sondern Jesus im neuen Bund ist jetzt so, dass Gott von Anfang an, wenn du von neuem geboren wirst, wenn du an sein Fleisch- und Blutopfer am Kreuz glaubst, dir bereits alles vergeben ist. Weil er dort der Sündenbock wurde. Weil er dort für dich zur Sünde wurde. Denkt an die letzte Lehre, Sünde wurde gesühnt, hat es geheißen. Und es ist im neuen Bund gesühnt. Er ging praktisch in Vorleistung, hat sein Lamm, das auch Jesus war, schlachten lassen, um unseretwillen, damit unsere Sünde vergeben ist. Das gibt uns noch mehr einen Schub, dass wir vergeben können. Also das soll nicht heißen, ja, mir ist er vergeben, jetzt kann ich da High Life machen und tun, was ich will und mir Rache üben, weil mir wird es ja nicht zugerechnet. So soll das nicht heißen, sondern es soll heißen, er hat mir vergeben, obwohl ich ein Sünder war, und jetzt vergebe ich dem, der an mir schuldig geworden ist, ebenso. Da gibt es mehrere Beweise im Neuen Testament, dass das so ist. Und das lese ich jetzt euch einmal vor. Epheser 4, 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ja? So wie Gott in Christus euch vergeben hat. So soll man es auch mir machen. Nicht mehr, ich vergebe dir, wenn du vergibst, sondern er hat schon. Und jetzt machen wir es mir auch so. Oder 1. Johannes 4,19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir wissen ja, Liebe bedeutet auch vergeben. Weil was nützt es, wenn du zum anderen sagst, ach, ich hab dich so lieb und gleichzeitig stößt du ihm das Messer in den Rücken. Also Liebe muss eine Tat sein und nicht ein Wort. Trotz unserer sündigen, schmutzigen, verlorenen Sündernatur, die wir hatten von Adam an, hat Gott uns trotzdem so sehr geliebt und sich erbarmt, seinen Sohn für uns geopfert und uns alle unsere Vergehungen, unsere Sünden vergeben und vor allem, darf man es nicht vergessen, die Erbsünde weggetan, die von Adam her uns eigentlich zu Sündern gemacht hat. Der Mensch ist ja nicht ein Sünder, weil er was gesündigt hat, sondern weil er als Sünder geboren wurde, von Adam her. Deshalb ist ein Mensch ein Sünder und deshalb fängt er an zu sündigen. So rum ist richtig gesetzt, nicht? Weil du irgendwann einmal gesündigt hast, deshalb bist du ein Sünder. Dann wäre das deine Leistung oder dein Fehler, deine Übertretung. Und der Mensch wird schon ohne Jesus als Sünder geboren. Und das ist das Problem der ganzen Sache. Deshalb heißt es ja auch, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Als Jesus zum Taufen gekommen ist, hat das der Johannes der Täufer gesagt. Er hat die Sünde der Welt, die Adam in die Welt gebracht hat, weggenommen. Das ist eine gute Botschaft. So, jetzt kommen noch zwei Verse, die das Ganze hier beweisen, damit ich euch nicht meine Meinung aufdrücke, sondern dass ich euch das sage, was der Paulus und was die Bibel sagt. Kolosser 2,13 und 3,13. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wieder hat, nicht wird, sondern hat. Und der Kolosser 3,13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. So wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Also das sind jetzt einige Schriftstellen, die das beweisen, dass der Herr uns bereits vergeben hat und dass wir deshalb auch vergeben sollen. Und unser Gott hat es deshalb getan, weil ihm ein Sündopfer dargebracht wurde. Nicht irgendein Tier wurde geopfert, sondern sein einziger Sohn, der heilige, sündlose Jesus, hat sich geopfert an unserer Stelle. Und aus dem Grund wurden uns unsere Sünden, unsere Vergehungen und die Erbsünde vergeben. Und das ist der Grund, warum dass wir denen vergeben sollen, die an uns schuldig geworden sind. Es kann ja passieren, dass dich jemand beleidigt hat oder vielleicht so richtig über den Tisch gezogen hat, ausgeschmiert hat, betrogen hat. Keine Ahnung, was dir alles passiert ist. Ich weiß es nicht. Aber du hast die Möglichkeit zu sagen, dich zu entscheiden, ich vergebe dem oder derjenigen all das, was er mir angetan hat. Und das ist im Neuen Testament der Maßstab. Und das sollen wir nicht bloß tun, das können wir auch tun. Nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Juden unten in Israel, die verhalten sich immer noch alttestamentlich. Deshalb wird da keine Ruhe her. Da werden die Palästinenser, wenn sie wieder eine Bombe rüberschießen, dann wird da wieder mit Vergeltung gedroht und zurückgeschlagen. Und die anderen auch wieder. Und so gibt es dann wieder die berühmte Spirale der Gewalt. Und dann geht es wieder ruckzuck, hopp, hopp. Eine Bombe hin, zwei Bomben zurück und so weiter. Dann werden dem Attentäter sein Haus zerschlagen. Und so entwickelt sich der Hass, der bodenlos ist. Das kommt davon, wenn man sich nach dem Alten Testament richtet. Und das Neue Testament sagt ganz was anderes. Aber das macht einen Sinn. Jesus hat ja das nicht zum Spaß gesagt, oder der Paulus, weil dann Frieden entsteht. 1. Thessalonicher 5,15 sagt, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Das sind nur Anweisungen, die machen Sinn, weil Gott will, dass die Menschen untereinander Frieden haben. Also nicht das Böse wieder mit Bösen vergelten, sondern dem Guten nachstreben. Verletzte, enttäuschte oder auch zerstörte Menschen, die schreien innerlich nach Rache und sie wollen nicht vergeben, weil es einfach wehtut. Wenn du richtig enttäuscht worden bist, betrogen, beschissen und was weiß ich, verletzt worden bist, das ist normal, dass deine Seele nach Rache schreit und dass das schmerzt und dass du Genugtuung haben willst. Und das Innere, das sagt in dir, mir wurde ja so Unrecht getan und es fühlt sich so furchtbar schmerzhaft an. Und jetzt soll ich, sage jetzt einmal auf Bayerisch, dem Sauhammlerner vergeben, der mir dieses und jenes angetan hat. Also das fühlt sich dann schon mehr als ungerecht an. Und man denkt sich so, jetzt soll ich dem vergeben, dann geht es dem noch gut. Keine Strafe und er wird nicht einmal belangt dafür und so weiter. Also ich weiß nicht, was da alles für Gedanken und Gefühle auftauchen. Wenn man selber nicht so extrem erlebt hat, ist es vielleicht fast unvorstellbar. Und man fühlt sich einfach total ungerecht behandelt, wenn der andere jetzt auch noch ungestraft davonkommt. Und selber leidet man unter den Dingen, die er einem angetan hat. Aber man muss wissen, was Gottes Wort noch zu dem Fall sagt. Römer 12,19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also ist nicht so, wenn du vergibst, dass Gott sagt, okay, dann lassen wir den laufen und dann segnet man deinen Feind auch und so weiter. Das ist nicht unbedingt gesagt. Das kann sein, aber es ist nicht sicher. Gott sieht das ganze Ding aus einer anderen Perspektive. Aber solange du nicht vergibst, gibst du dem Zorn Gottes, der Gerechtigkeit Gottes, den Raum nicht. Dann willst du dich selber rächen. Und wenn du anfängst zu vergeben, gibst du Gott die Möglichkeit, in deinem Fall hineinzuwirken, dir Recht zu verschaffen, deinem Feind, sag jetzt einmal, eine bestimmte Art von Rache zukommen zu lassen, vielleicht ihn aber auch einfach umzubiegen, dass er verändert wird, ist auch möglich. Also Gott sieht es aus einer anderen Perspektive, weil er ist nicht der Verletzte, der mit Wut und Zorn und eiserner Gewalt dann reinschlägt, wie wir das dann manchmal tun würden, wenn wir verletzt sind. Aber wenn du vergibst, ist Gott zuständig für deinen Fall. Ob Rache oder Vergeltung oder Zorn, da ist dann Gott zuständig, nicht du. Weil wenn du dich selber rächst, kann es passieren, dass dann du ins Gefängnis kommst. Mhm. Möglicherweise, ne? Je nachdem, was du machst. Also lass das lieber sein und lass Gott den Fall erledigen. Der weiß genau, wie und wann er was machen muss. Wir wären da oft zu brutal und ungerecht. Also ist wirklich sinnvoll, Gott an die Sache heranzulassen. Denn seine Form der Rache sieht meistens anders aus wie unsere. Wir können es uns nicht vorstellen, aber wir müssen ihm vertrauen. Gehört dazu, dass wir ihm dann vertrauen, dass er mit deinem Feind oder mit dem, der dir dieses und jenes angetan hat, so umgeht, dass der kapiert. Und es mag auch sein, dass es eine Zeit dauert. Aber Gottes Wege sind bessere Wege als unseren. Und er hat immer das Ziel der Versöhnung in erster Linie. Wenn natürlich derjenige überhaupt nicht will und überhaupt nicht nachgibt, dann kann man die Rache schon extremer ausfallen. Das heißt einmal an einer Schriftstelle, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das bezieht sich auf so einen Fall. Aber wenn Menschen sich selber Rache zumuten und sich selber Rache ausüben, dann kommt nichts dabei raus, was Sinn macht. Steigert sich bloß in dieser berühmten Spirale der Gewalt hoch und es wird immer extremer und es hat keinen Sinn. Wenn du anfängst, zur Versöhnung, in Richtung Versöhnung zu denken und damit erst einmal vergeben, dann kann es sogar passieren, dass Gottes Plan ist, dass Versöhnung stattfindet, dass wieder Frieden wird in einer Beziehung. Oder dass eben das sich so weit entfernt, dass einer den anderen nicht mehr auf die Füße tritt. Gott hat immer gute Ideen, aber sein Ziel ist für alle, auch für den Bösen, ist Versöhnung und Frieden und Vergebung und Segen und Liebe. Aber er zwingt dich nicht zu vergeben. Er sagt dir bloß, es wäre besser für dich, wenn du vergeben würdest. Und es ist mit Sicherheit besser für dich, wenn du es tust, weil das setzt den Segen Gottes für dein Leben wieder frei. Das bringt dir wieder Frieden in dein Herz. Das heilt deine verwundete Seele wieder. Und das ist ja das, was du eigentlich willst. Der Mensch meint, wenn er sich jetzt rächt, dann hat er wieder Frieden. Dann ist es wieder gut. Das stimmt aber nicht, das ist ein Trugschluss. Wenn aber Gott, weil du vergeben hast, deine Seele wiederherstellt, dann hast du erst wieder Frieden. Weil er kann an Stellschrauben deiner Seele drehen, wo du nicht hinkannst. Und es erzeugt Versöhnung, es erzeugt Frieden, es erzeugt Segen und Liebe in deinem eigenen Leben. Und dann geht es dir wieder gut. Dann kannst du wieder in aller Ruhe schlafen. Dann ist der Zorn und der Ärger und die Rachegelüste, die sind dann einfach weg. Und die Liebe und der Frieden Gottes breitet sich über deiner Seele aus und du hast es wieder gut. Und das ist dein Ziel eigentlich und es ist Gottes Ziel schon immer. Der Paulus sagt einmal, gebt dem Teufel keinen Raum im Epheser 4, 27. Und das ist genau das, was du tust. Wenn du vergibst, gibst du dem Teufel keinen Raum. Wenn du nach Rache und mit Wut und Zorn arbeitest, dann gibst du ihm Raum. Und der Teufel hat mit dir nichts Gutes im Sinn. Und dann kriegst du größere Probleme. Dieses Paket Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, Egoismus und Stolz, das ist eigentlich das Grundproblem. Und das tut die geistliche Atmosphäre um uns herum mit einer schlechten, wie sagt man, in esoterischen Kreisen, Aura füllen. Aber nicht, dass ich meine, das haben wir jetzt Esoteriker geworden. Aber die Atmosphäre um dich herum fühlt sich nicht gut an. Und da fühlt sich der Satan oder der Dämon richtig schön wohl. Da ist Finsternis, da ist Zorn, da ist Ärger, da ist er wie zu Hause. Und dann piesackt er dich, hier und da und dort. Und seine Gegenwart wirkt für dich zerstörerisch. Er treibt dich zu Spitzenleistungen des Ärgers und des Zorns und der Unversöhnlichkeit. Und wenn du aber entscheidest, zu vergeben, dann kriegt dieser Dämon Schwierigkeiten, weil die Atmosphäre gefällt ihm nicht mehr. Der Boden unter seinen Füßen wird ein bisschen gitschig und irgendwann verschwindet er aus deinem Leben. Ich sage nicht, du vergibst und dann ist alles gleich wieder in Butter. Es kann einmal ein paar Stunden oder Tage dauern, aber wenn du anfängst zu vergeben und auch dabei bleibst, es kann ja passieren, du vergibst, aber der Gedanke des Zorns und der Rache, der arbeitet noch schön fleißig. Dann bleib dabei und sag, ich habe vergeben und dabei bleibt es auch. Und wenn es dir nicht passt, ich vergebe auch nochmal. Und früher oder später wird dieser böse Geist dich verlassen müssen, weil er der Atmosphäre der Liebe, der Freundlichkeit und der Gnade, in der fühlt sich der einfach nicht wohl. Weil das ist Licht. Und Finsternis kann sich bekanntlich im Licht ganz schlecht aufhalten. Und wo Licht ist, ist Gott und da ist Liebe und da ist Freundlichkeit. Und dann kriegst du auch deinen Frieden wieder. Und dann geschieht Heilung in deiner Seele und dann kommt der Segen Gottes wieder in dein Leben hinein. Und dann passt es wieder und dann kann Heilung geschehen. Nicht bloß in der Seele, sondern auch körperlich. Die Medizin ist ja inzwischen auch so schlau und sagt, dass 80% der körperlichen Krankheiten eine seelische Ursache haben. Deshalb ist es so wichtig, dass auch unsere Seelen geheilt werden. Wir beten alle immer sehr viel um Heilung für den Körper, obwohl die Wurzel oft im seelischen Bereich liegt. Denn wenn die Seele geheilt ist, dann hat der Geist viel mehr Raum, durchzufließen und den Körper zu erreichen. Und dann wird auch der wieder hergestellt. So, und da fühlt sich der Heilige Geist natürlich wohl, wo die Atmosphäre der Liebe ist. Gut, jetzt kommen wir nochmal zu einer Bibelstelle. Diesmal ist 1. Petrus 3, 8 bis 12. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlichen Liebe, barmherzig und demütig. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. So steckt jetzt einiges drin. Dreht sich zwar alles ziemlich um das Gleiche, aber da kann man einiges rausholen. Dass man nicht Böses mit Bösen vergelten soll und auch nicht Scheltwort mit Scheltwort, sondern dass wir segnen sollen. Und warum? Weil wir berufen worden sind, aus einem Segen erben. Und dann sagt er, wer sein Leben lieben und gute Tage sehen will, und wer will das nicht? Also ist jemand da, der sagt, ich will keine guten Tage sehen? Scheinbar nicht. Der soll seine Zunge und seine Lippen vom Bösen zurückhalten, dass sie nicht Trug reden, nichts Böses und auch nicht lügen. Nicht lügen, nicht schön färben. Und er soll sich vom Bösen abwenden und das Gute tun. Er soll den Frieden suchen und ihm nachjagen, wer gute Tage sehen will. Und warum? Weil die Augen des Herrn sind auf die gerichtet, die gerecht sind. Und seine Ohren auf ihr Flehen, auf ihr Beten. Aber die Böses tun, da ist das Angesicht des Herrn dagegen. Also macht Sinn, dass wir Gutes tun, dass wir ehrlich sind, dass wir aufrecht sind, denn das wird uns zum Segen sein. Also du bist aber der, der am Ruder sitzt und der entscheidet, was ich will. Gute Tage oder schlechte Tage sehen will. Und du bist der, der deine Zunge und deine Lippen steuert. Ich sage nicht, dass du von heute auf morgen perfekt sein musst oder kannst, aber du sollst in diese Richtung arbeiten. Ich nehme einfach mal ein ganz banales Beispiel. Wenn zwei Nachbarn in Streit geraten, wegen irgendeinem blöden Wort oder einem Missverständnis, vielleicht haben sie auch, wie so oft, einen Grenzkonflikt oder irgend sonst was, dann ist der eine beleidigt und in seinem Stolz gekränkt und er rächt sich vielleicht mit bösen Worten. Und er erzählt im Wirtshaus von dem Nachbarn, von dem Deppen, und was der da macht und so weiter und stellt den als schlecht hin. So, der Nächste hat ja nichts Besseres zu tun und erzählt es dem Nachbarn. Plötzlich wird er auch ärgerlich. Er ist im Stolz getroffen, gekränkt, weil er verleumdet worden ist und weil das gar nicht stimmt, was der sagt, und dem zahle ich es aber jetzt heim. Vielleicht beschädigt er irgendein Eigentum von dem oder lässt sich auch irgendwas einfallen. Und manchmal endet sowas mit Mord in der Nachbarschaft und mit Gefängnis. Hätte jetzt der Erste gleich am Anfang mit Vergebung reagiert, oder zumindest der Zweite dann, wäre nichts draus geworden. Vielleicht hätte der Erste dann noch ein paar Mal im Wirtshaus was Schlechtes erzählt, wenn aber der vernünftig gewesen wäre und hat immer wieder gesagt, egal was der erzählt, ich tue nichts, ich vergebe, ich gebe dem zum Gottesraum, so wie wir Christen das machen sollen, dann schaukelt sich das schon nicht hoch. Irgendwann hört er dann schon wieder auf, was es blöd wird. So könnte man das abfangen und das macht Sinn. Der Dämon des Streits hätte sich nicht auf seine Schultern setzen dürfen und hätte nicht zu Ärger, Wut und Rache anstacheln können. Oft fängt es ganz am Anfang an, was passiert. Die erste Reaktion ist oft einmal schon die wichtigste. Und wenn die erste Reaktion ist, zu vergeben, dann hast du schon fast den Segen in der Tasche. Es kann schon sein, dass noch eine Zeit lang bohrt, was der gesagt hat und getan hat. Aber bleib dabei, ich habe vergeben, Herr, ich gebe das alles dir. Ich räche mich nicht selber, deine Sache. Und bleib in dieser vergebenden Haltung. Dann hast du eigentlich den Sieg schon in der Tasche. Und dein Ziel muss immer wieder sein, dass Versöhnung stattfindet. Und oft passieren solche Streitereien völlig unplanmäßig und gar nicht gewollt. Das sagt irgendetwas, meint's nicht so, der andere kriegt's in den falschen Hals und irgendwo geht die Schnur wird gezogen, der Hut geht hoch. Worte kommen aus deinem Mund, wo du dich vielleicht wunderst, wo die herkommen. Dann machst du einen Stopp, dann wird sich dieses Feuer nicht schnell entzünden. Wie sagt der Jakobus einmal, die Zunge ist wie ein kleines Feuer und kann einen ganzen Waldbrand entzünden. Der Petrus hat auch mal was gehört vom Vergeben und Petrus ist dann zu Jesus gekommen und sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? 7-mal? Und Jesus sagt ihm ganz was anderes. Nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Kannst nachrechnen, müssen 490 sein. Also es heißt, immer. Als wir kaum jemand 490 Mal vergeben und sagen, so, jetzt habe ich das geschafft, aber jetzt zahle ich es ihm heim. Das war ein Blödsinn. Also, er meint hier immer. Gottes Ziel ist nämlich Frieden zwischen den Menschen. Und dadurch Segen und durch Segen wieder Freude. Und die Menschen sollen Freunde sein, nicht Feinde. Das ist immer Gottes Ziel. Und unser Teil ist zu vergeben und den Frieden suchen. Den Frieden nachjagen, haben wir vorher gelesen. Auch dann, wenn es dir schwerfällt. Und das ist auch was man lernen muss. So wie es mit vielen Dingen ist. Es gibt manche Leute, die sind in bestimmten Bereichen Naturtalent. Die haben das einfach, die können das. Aber das meiste, was wir so im Alltag bewältigen, müssen wir lernen. Und so ist es auch mit dem Vergeben. Wenn man es nicht gewohnt ist, zu vergeben, dann wenn man es eher gewohnt ist, zu rächen, zu schimpfen, zu explodieren, dann muss man das lernen. Und der Heilige Geist wird dir helfen dabei, wenn du ihm die Erlaubnis gibst. Das heißt aber auch, er wird dir immer mal wieder eine Situation in dein Leben vor die Füße legen, wo du das auch praktizieren kannst. Aber wie willst du was wissen, habe ich es jetzt kapiert und gelernt, wenn das nicht einmal zum Probieren ist. Aber dann bleib dabei und vergib. Und segne und suche den Frieden und suche Freundschaft und suche Heilung. Und das wiederum ist ein Wiederherstellungsprozess deiner ganzen Persönlichkeit. Das tut dir von innen heraus unwahrscheinlich gut. Es laufen so viele zerbrochene Menschen durch die Gegend, bauen sich einen Schutzmantel auf und sind unsichtbaren bis hierher, aber keinen Schritt zu nahe. Ist für die Leute selber nicht schön und für die Gegenüber nicht gut, weil da einfach keine Atmosphäre nicht entsteht. Gott will aber, dass Menschen nicht bloß vergeben, sondern auch wirklich aussöhnen, versöhnen. Und wenn das geschehen ist, kann sogar wieder eine Vertrauensbasis entstehen. So viele Leute können nicht mehr vertrauen, weil ihr Vertrauen so oft enttäuscht wurde und missbraucht wurde. Aber Gottes Plan ist die Wiederherstellung deiner Seele, deiner Persönlichkeit, damit du auch wieder vertrauen kannst. Das heißt aber nicht, dass man jeden Hinz und Kunz gleich alles anvertrauen kann. Aber unter Freunden, unter Partnern soll dann Vertrauen wieder die Normalität sein. Und das ist ein Wunderwerk des Heiligen Geistes. Weil im Normalfall dauert es wirklich lange, bis enttäuschte, verletzte Menschen wieder vertrauen können. Und darum braucht man den Heiligen Geist, der das ein bisschen schneller wiederherstellt als im Normalfall. Und der Mensch kann wieder anfangen zu glauben, zu vertrauen, natürlich dann auch Gott zu vertrauen. Zerstörter Mensch tut sich ganz schwer, Gott zu vertrauen, weil er sagt innerlich, der hat mir auch nicht geholfen. Wo ist denn dieser liebe Gott, von dem man immer hört? Aber da ist Heilung notwendig. Und der Heilige Geist ist gekommen als unser Helfer und Beistand und Tröster. Und er ist dann auch der Wiederhersteller unserer Persönlichkeit, unseren Seelen. So, was macht man jetzt aber dann, wenn derjenige, mit dem du im Konflikt gekommen bist, ein streitsüchtiger Mensch ist und ganz unversöhnlich? Du willst dich versöhnen, du willst das Ding aus der Welt haben und der mag nicht. Der schaut gerade, wie er dir nochmal eine über die Rübe geben kann, wie er dich nochmal ausschmieren kann, wie er dir nochmal eine draufhauen kann. Zum Beispiel gibt es in der Bibel, das war der Alexander, der Schmied, hat der Paulus geschrieben, der hat mir viel Böses erwiesen, aber der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte dich, vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Also das ist jetzt so ein Typ, der nicht mag. Aber hier sagt der Paulus, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Er ist Gottes Rache schon ausgesprochen. Also er sagt nicht, dass sich der Timotheus hier rächen soll, sondern der Timotheus soll sich ein bisschen hüten vor solchen Leuten, in dem Fall. Und das ist eine gute Anweisung, du sollst ihm trotzdem vergeben. Und schon um deinetwillen, weil es für dich gut ist. Aber du sollst auch nicht dumm sein und jeden Tag wieder ins offene Messer laufen. Deshalb sagt er hier, er soll sich ein bisschen hüten vor dem. Also wir sollen uns dann vor solchen Leuten in Acht nehmen und denen lieber mal aus dem Weg gehen. Der will auch wahrscheinlich vom Evangelium nichts wissen. Hier hat der Paulus gesagt, er hat unseren Worten sehr widerstanden. Vielleicht hat auch der so Götterbilder gemacht und hat gesehen, wenn die mit dem Evangelium kommen, dann mache ich kein Geschäft mehr mit meinen Götzen. Dass das Problem war, ich weiß es nicht. In der Apostelgeschichte gibt es so eine Stelle, wo die dann sich zusammengetan haben, weil ihr Geschäft mit den Götzenbildern nicht mehr gelaufen ist, weil die Leute dem Evangelium geglaubt haben. Aber wir vergeben, wir rächen uns nicht selbst. Wir geben Gottes Gericht Raum. Wir geben nicht dem Teufel Raum, indem dass wir sondern wir lassen die Sache dem Herrn über. Aber das sind keine schönen Zeiten, wenn du in so einen Fall verwickelt bist, wenn einer überhaupt nicht mag und immer nur versucht, dir eine überzubraten. Aber Gott weiß, wie er mit dem umgehen muss. Was tun wir dann? Wir nehmen Gottes Verheißungen. Das soll man natürlich kennen. Die Schriften soll man ein bisschen kennen. Und wir halten Gottes Wort und Verheißungen hoch. Eben zum Beispiel solche Stellen, was heißt vom Vergeben und damit dem Zorn Gottes Raum zu geben, ist es auch im Gebet auszusprechen, zu bekennen. Oder zum Beispiel Psalm 147, 14, wo geschrieben steht, er schafft Frieden in deinen Grenzen, er sättigt dich mit besten Weizen. Gott sagt, dass er Frieden schafft in deinen Grenzen. Und das ist eine Verheißung. Und wenn du die nimmst im Glauben und auch im Glauben aussprichst und vielleicht immer wieder aussprichst über diese Situation, dann wird diese Verheißung in deinem Leben auch zustande kommen, weil Gott ist fähig, sein Wort zu erfüllen. Und wenn du das glaubst und sagst, dass Gott Frieden schafft, an oder innerhalb deiner Grenzen, dann wird er das auch tun. Und dann kann dieser, der dir böse gesinnt ist und dir was antun will, nicht mehr durch. Dann wird er gestoppt vom Wort Gottes. Und du musst noch eins immer wieder wissen. Wer ist wirklich dein Feind? Es ist nicht der Mensch. Ja, so wie der Alexander der Schmied nicht der wahre Feind war, sondern die dämonischen Kräfte dahinter, die solche Leute benutzen und treiben. Paulus sagt, Epheser 6,12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist eigentlich unser Feind. Nicht ein Mensch, nicht Fleisch und Blut. Da ist der Mensch gemeint mit Fleisch und Blut. Der Feind ist in der geistlichen Welt zu finden. So, jetzt musst du wissen, was du ja schon oft hier gehört hast, dass du in Jesu Namen Autorität hast über diese Mächte und Gewalten und Feinde, die gegen dich gegangen sind und vielleicht andere Menschen gegen dich benutzen und aufgestachelt haben. Da musst du wissen, dass du diese Geister binden kannst, ihnen Befehle erteilen kannst, sie fortschaffen kannst und den Sieg haben kannst. Die meisten stecken bloß bis zu dem Punkt fest, wo sie sagen, Herr, tu was. Was jetzt nicht falsch ist. Aber oft sagt der Herr, ich habe dir Werkzeug gegeben. Ich habe dir Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, die gegen dich gegangen ist. Also hast du da deinen Teil auch zu tun. Und du brauchst eh bloß glauben und sprechen. Ja, du brauchst jetzt nicht irgendein Schwert oder ein Revolver oder irgendwas, weiß ich, eine Handgranate irgendwie anschaffen. Und gegen die geistlichen Mächte der Finsternis loszuziehen, deine Waffe ist in deinem Mund. Und dann wird es schon wieder einfacher, wenn du das weißt. Wer ist der Feind und was habe ich für Mittel dagegen? Aber das ist auch wieder ein Lernprozess. Wie alles, haben wir vorher schon gesagt, müssen wir lernen, üben, trainieren, Erfolge haben, das ermutigt, vielleicht auch mal wieder eine kleine Niederlage einstecken müssen. Das wird dir auch passieren. Hinfallen ist nicht das Problem. Liegen bleiben wäre ein Problem. Wer hinfällt, steht wieder auf. Wie heißt es im Psalm? Die Schritte des Gerechten sind wohlgeführt vom Herrn und wenn er fällt, dann stürzt er doch nicht hin. Also wenn du stolperst, wirst du doch nicht hinplatschen und liegen bleiben. Weil der Herr ist mit dir und du wirst immer wieder aufstehen und du wirst neu ansetzen, bis du den Sieg hast über deinen Feind. Und damit kannst du Autorität ergreifen über diesen Geist der Unversöhnlichkeit, der Entzweiung und des Streits, aber auch den Geist von Stolz und Egoismus. Diese Mächte kannst du niederringen, bezwingen, von dir fernhalten, wegschicken. Also bleib dabei, du bist letztendlich der Chef in deinem Leben, weil Jesus dich in deinem Leben auch gesetzt hat. Und er wacht über dir. Also niemals denken, der Mensch ist dein Feind. Dann tust du dich auch leichter mit ihm vergeben. Wenn der Mensch dein Feind ist, wird es schwieriger mit ihm vergeben. Aber wenn du weißt, dass er eigentlich eine arme Kreatur ist, die vom Teufel missbraucht wird, um dir zu schaden, und eigentlich ja von Gott geliebt ist, und eigentlich ja Jesus für den auch gestorben ist, dann tust du dich ein bisschen leichter mit ihm vergeben. Ein bisschen leichter. Also ich sage nicht, dass es immer ganz einfach ist. Gut, Epheser 4,26 und auch 31. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Also schiebt es nicht lange raus mit dem Vergeben, sondern vergib, sobald dir das einfällt. Nicht erst in 3 Wochen. Dann hast du 3 schlechte Wochen. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das sind alles so Anweisungen, die der Paulus den Gemeinden verschiedenen Orten gegeben hat. nicht so zu verstehen als die nächsten 10 Gebote. Und wenn du es nicht tust, dann bist du verdammt, sondern es sind Anweisungen, die dir gut tun, die Sinn machen. Also vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist für allen Menschen. Das war jetzt noch Römer 12, 17. Nie selber rächen, nie Böses mit Bösem vergelten. Immer vergeben. Wie gesagt, auch wenn es schmerzhaft ist. Die Rache in dir durch das verletzte Seelengebäude so laut schreit. Trotzdem, es ist eine Entscheidung. Also vergeben hat nicht mit einem Gefühl zu tun. Ach, heute vergebe ich, weil jetzt fühle ich so eine Liebe. Ist ja nicht verkehrt. Aber 5 Minuten später, ach, ich könnte ihn gerade. Nein, du hast entschieden zu vergeben und dabei bleibt es auch. Und dann wirst du auch den Sieg haben. Und wenn du das lernst, im alltäglichen Leben umzusetzen, wirst du auch die Ergebnisse bekommen. Wenn du es jetzt bloß hörst und dann in die große Schublade legst, wieder eine Predigt gehört, einen Strich gemacht, rein, zu, vergessen, wirst du keinen Erfolg haben. Dann bist du nämlich so einer, wie Jakobus 1,22 sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Also wenn du nur ein Hörer bist und das ganze Ding in die Schublade legst, ad acta, dann betrügst du dich selbst. Wenn du aber das in die Tat umsetzt und trainierst und lernst, dann wirst du in deinem Tun glückselig sein, sagt der Jakobus. Dann hat der Satan in deinem Leben viel weniger Angriffsfläche. Ja, wenn du mit Menschen ausgesöhnt bist, dann ist es so, wenn der mal was Falsches sagt, dann interessiert es dich doch gar nicht. Wenn du aber sowieso mit dem im Konflikt bist, dann braucht er bloß einen Pieps falsch sagen und es trifft dich schon wieder. Und das ist ein Riesenunterschied. Also die Angriffsflächen für Satan werden viel kleiner und geringer. Und außerdem hat der Heilige Geist viel mehr Landefläche. Also das ist nicht bloß bei denen, die da oben keine Haare mehr haben, wie man weiß. Das ist die Landefläche für den Heiligen Geist, wenn sie splattert sind. Der Heilige Geist fühlt sich wohl in einer solchen Atmosphäre. Und wo der Heilige Geist wiederum ist, da gibt es auch Frieden und da gibt es auch Ruhe, da gibt es auch Gnade, da gibt es auch Segen. Da geht die Spirale nach oben zum Guten und nicht die Spirale der Gewalt nach unten. Der Paulus schreibt an die Korinther im 2. Korintherbrief 2, 10 und 11. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Also der Paulus hat gesagt, ich vergebe auch, wenn ihr jemandem etwas vergebt, ich schließe mich an, ich vergebe dem auch. 2. Korinther 2, 10 und 11. Und er gibt auch hier Anweisung, warum, dass er das tut. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Wenn wir nicht vergeben, werden wir vom Satan überrumpelt. Dann kriegst du ein Problem. Und du wunderst dich, weil es in deinem Leben nicht rund läuft und weil Gott da nichts tut und letztendlich hast du bloß den falschen Freund eingeladen. Also lade den Heiligen Geist ein, indem dass du vergibst und lade damit den Satan aus. Weil wenn den einlädst, ist die Party nicht so toll. Und vor allem ist es auch so, wenn du dir eine Haltung der Unversöhnlichkeit angewöhnst. Also ich sage nicht, dass es immer gleich, wenn du mal 5 Minuten oder 2 Stunden ärgerlich bist, dass das dann gleich ein Riesenproblem gibt. Aber wenn du das wenn sich das in eine persönliche Haltung erweitert, dass du unversöhnlich bist, dann verhindert das natürlich auch deine Gebete. Und du betest wie ein Weltmeister und es kommt nichts dabei raus. Und das sagt uns auch der Petrus im 1. Petrus 3, 7. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, bei den Frauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also wenn die Männer mit ihren Frauen nicht dementsprechend umgehen, wie sie umgehen sollen, dann werden die Gebete verhindert. Boah. Boah. Das wird mit Sicherheit umgekehrt genauso sein. Man muss bloß immer sehen, zu der Zeit, wo das geschrieben worden ist, da waren die Frauen aus dem religiösen raus, aus dem jüdischen, zweitrangige Personen. Was aber Jesus dann eigentlich schon angefangen hat, das umzudrehen. Also, es gibt schon die Ordnung, Mann, Haupt der Frau, das stimmt schon noch. Aber in dem Sinn, wie es auch der Paulus manchmal noch schreibt und in manchen Gemeinden das ja noch proklamiert wird, dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll und nichts zu sagen hat. Und wenn da Frau predigt, dann gingen sie nicht mehr hin und so. Das ist auch nicht mehr das. Dann sind wir wieder fast so weit wie die Moslems. Da müssen die Frauen sich verhüllen und der darf bloß den Schlitz rausschauen und haben nichts zu sagen. Und darf nicht das Haus verlassen, wenn nicht der Mann dabei ist oder so. Also das wollen wir in christlichen Kreisen nicht haben. Und wenn der Mann meint, weil er jetzt aus der biblischen Sicht das Haupt der Frau ist, er ist der Macker und der Pascha und er kann die Frau rumkommandieren und der muss alles tun. Und er braucht sich bloß aufs Sofa setzen und sich die Hausschuhe dran stecken lassen. Und dann liegt er falsch.
Genau.
Weil es heißt nämlich auch bei den Männern, die sollen ihre Frauen lieben. Ja, und wenn du Haupt sein willst als Mann, dann hast du dich aber darum zu kümmern. Und das geht's nämlich. Wer Chef sein will, muss sich auch um die Firma kümmern. Und genauso auch um die Ehe und um die Familie. Also das hat schon seinen Sinn. Aber wenn die Beziehung zwischen Mann und Frau nicht in Gottes Ordnung ist, dann gibt es einfach ein bisschen Probleme. Der Mann ist das Haupt der Frau und hat deshalb auch die Führungsrolle. Hat aber damit auch die Verantwortung, was passiert. Ja, als Mann hast du vor allem geistlich gesehen die Verantwortung, was abgeht in deinem Haus, in deiner Familie, in der geistlichen Atmosphäre. Und du kannst nicht sagen, Frau, geh du zum Beten und ich gehe dabei ins Wirtshaus auf eine halbe oder zwei oder drei. Das funktioniert nicht. Du hast aber auch nicht das Recht, deine Frau zu unterdrücken und zu versklaven, sondern du hast sie zu lieben und du hast ihr Gnade und Schutz und Ehre zu geben. Die Frau muss sich aber auch bewusst sein, dass sie dem Mann untergeordnet ist. Ja, also dieses super emanzipierte ist auch nicht das Christliche. Es hat alles seine Ordnung. Sie unterstützt ihn und liebt ihn und ehrt ihn. Und nicht die Frau sagt, ja, mein Alter, der Depp. Ja, hast du noch sowas noch nicht gehört? Also nicht von deinem Mann, aber bei anderen Leuten. Also das gibt es. Kommt aber oft manchmal daher, weil der Mann seine Rolle als Haupt nicht einnimmt, dann hat er sich das teilweise auch selber zuzuschreiben. Also es gibt da schon Ordnungen, die uns die Bibel da vorschreibt, ist jetzt wieder der Ausdruck, den ich nicht mag, aber zumindest Anweisungen gibt, was Sinn macht und wie es gut laufen kann. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Ihr Männer, würdet ihr eure Frauen so lieben, dass ihr euch für sie hingeben würdet, oder würdet ihr den Kopf aus der Schlinge ziehen? Das ist die Gretchenfrage, gell? Wenn der Satan an deine Türe klopft, dann kannst du nicht sagen, Frau, mach du auch. Dann bist du gefordert. Ja. Aber ihr Frauen, das heißt nicht, dass ihr jetzt nicht mehr dem Teufel widerstehen müsst und bloß noch, der Mann muss jetzt alles und ihr macht bei Shopping Queen. Ihr habt auch euren Teil zu tun. Vor allem unterstützt eure Männer. Denn wenn ihr eure Männer unterstützt, werden sie gute Männer. Unbedingt. Wenn ihr ihnen aber dauernd Knüppel zwischen die Füße schmeißt, werden sie keine guten Männer. Dann mingen sie irgendwann nicht mehr und leck mich. Also zusammenarbeiten ist die Devise. So, das war jetzt ganz viel Theorie über das Thema Vergeben. Ich werde es dann irgendwann, wenn die Aufnahme gut geklappt hat, auch wieder ins Internet stellen, damit ihr euch das wieder anhören könnt. Weil einmal hören ist das Problem, man vergisst halt einfach schneller mal wieder. Der Alltag kommt andere Predigten hört man, anderes Buch und dann ist es ganz schnell wieder vergessen. Und dann ist es sinnvoll, wenn man sich das mal wieder anhört und einfach dann auch drüber nachdenkt. Anhören ist gut, anhören, drüber nachdenken und dann schauen, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen, ist besser. Also dann bist du nicht ein vergesslicher Hörer, der sich selber betrügt, sondern dann kannst du ein Täter werden und es wird Sinn machen, es wird Segen hervorbringen in deinem Leben. Noch was, es kann nicht mehr passieren, du hörst es jetzt mit Vergebung und du bist ganz schnell unter Verdammnis. Weil da hast du mal nicht vergeben und da war mal das und du wärmst vielleicht alte Sachen wieder auf, als du anfängst, über die alten Dinge nachzudenken, dann hau da gleich einen Stopp rein. Das, was irgendwann einmal war, das wirst du nicht mehr ändern können. Es ist so passiert. Bleib im Jetzt. Heute musst du vergeben, was heute war. Weil wenn der jetzt nachhängt von früher, vergib einmal und dann hakt es ab. Und fang nicht an, die alten Dinge wieder zu wälzen. Weil das zieht dich nach unten. Das änderst du ja damit nicht. Bleib heute und wenn heute was schief läuft, vergib. Und wenn morgen dich jemand blöd anmacht, dann vergib ihm. Das macht Sinn. Und du bist nicht unter Verdammnis. Jesus hat dir bereits vergeben, haben wir ganz am Anfang mehrere Bibelstellen gelesen, gehört. Das ist wichtig für dich, dass dir bereits vergeben ist. Und nicht wieder ins Alte Testament musst du zurückfallen. Mir vergibt er bloß, wenn ich auch vergebe. Aber ich fühle mich nicht nach dem Vergeben und ich kann nicht vergeben und talala und hopsasa. Dann nimm erst einmal Vergebung an. Dass Jesus dir bereits vergeben hat. Warum hat er dir vergeben? Ja, nicht, weil du so brav warst. Nein, nein. Weil er sich in den Tod für dich begeben hat. Weil er sich für dich geopfert hat. Darum hat er dir vergeben. Na, sonst wäre es eine Teilleistung schon wieder. Und mit deiner Leistung kommst du nicht durch. Und weil er dir vergeben hat, deshalb kannst du vergeben. Deshalb sollst du nicht bloß, sondern kannst du vergeben. Und das ist eine Entscheidung, die du triffst. Du kannst da die Entscheidung treffen, nein, das vergebe ich nicht, das ist zu heftig geworden. Bist du dann unter Verdammnis? Nein. Kann aber passieren, dass deine Probleme dich nicht lösen. Und irgendwann kommt der Tag, wo du sagst, jetzt mag ich nicht mehr, so will ich nicht mehr, jetzt vergebe ich trotzdem. Es läuft ja nicht weg, es verfolgt dich bloß. Aber wenn du vergibst, dann verfolgt es dich dann nicht mehr. Und dann kannst du gute Tage sehen in deinem Leben, weil du jagst dem Frieden nach, haben wir vorher mal gelesen, und denk an den Petrus mit den 7-mal, 70-mal, immer vergeben und immer wieder vergeben. Und dann musst du damit rechnen, dass Gott was tut. Damit kannst du 1000%ig rechnen, dass Gott eingreift, der Heilige Geist Raum schafft für dich zum Segen, für den anderen vielleicht zum Gericht, das mag sein. Vielleicht fängt aber auch der dann an, freundlich zu werden und zu vergeben. Also das wäre mir immer das Liebste. Und es kommt auch vor, dass Gott die Gesinnung deines Widersachers, deines Feindes, dieses Menschen, wohlgemerkt, verändert und dass Versöhnung und Vergebung stattfindet. Warum? Weil diese Dämonen, die den vielleicht vorher angestachelt haben, vom Heiligen Geist vertrieben werden. Und wenn die nicht mehr auf seiner Schulter sitzen, und in dein Ohr reinflüstern, gib's ihm, zahl's ihm heim, tu dies, tu jenes, und da ist er empfindlich. Wenn die das aufhören, dann laufen denn seine Gedanken wieder normal und dann können sich Nachbarn sogar wieder mal vertragen. Dann gibt da nichts Besseres. Wenn du einen Nachbarn hast, mit dem du gut auskommst, und du hast einmal schnell ein Problem und der hilft dir dabei, super, ne? Und in einem anderen Fall, du hast ein Problem und der sagt, dir würde ich helfen. Das ist ja so. Das ist jetzt bloß ein Beispiel mit dem Nachbarn. Es kann auch so aus der Familie jemand sein oder ein Freund oder aus der Clique, mit dem er übers Kreuz gekommen ist und plötzlich ist er der beste Freund.